Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Seats and Cold Brews. Und ich habe einen Gast in der Leitung. Wir haben schon seit über einem Jahr versucht, mal einen Termin zu finden und haben es nicht auf die Kette gekriegt. Und jetzt gibt es einen Hammeranlass und ich begrüße bei mir in der Leitung keinen geringeren als Altmeister und Superstar Hans Ray.
Ja, hallo.
Mit Applaus. Hier, bitte, volle Hütte, Hans. Also so einen Applaus kriegen ja auch nicht alle.
Wahnsinnig, live.
Das ist geil, oder? Nee. Also kann ich jetzt 8 Minuten laufen lassen, aber ich mache das wieder weg. Nee, voll geil. Freut mich total, dass du Zeit gefunden hast. Wir sind ja auf letzter Rille. Letzte Woche hat es ja nicht geklappt. Da hatten wir ein kleines Missverständnis. Und dann liegen wir auch ein paar Stunden auseinander. Du bist ja in Amerika, ne? Wo genau hängst du da rum?
Genau, good morning aus Laguna Beach, Amerika, ja.
Oh, geil. Schönes Wetter, oder?
Ja, super. Also, ja, wirklich, jetzt gestern war es, glaube ich, 32 Grad im Anfang März.
Das wäre mir zu viel. Aber hier ist auch absolut Premium-Wetter. Also wir sind heute schon kurz unterwegs gewesen mit den Gravel-Bikes. Auch absolut super. Ich sehe gerade, du trinkst ein Wasser. Unser Podcast heißt ja auch Hot Seats and Cold Brews. Ich mache mir aber auch nur ein alkoholfreies Bier auf. Für mehr reicht es heute auch nicht. Ist ja Montag. Ne? Wir bleiben bei nüchtern. Hans, ganz kurz zu dir. Ich glaube, 99,9% unserer Hörer kennen dich bestimmt. Aber für das 0,1% müssen wir noch kurz aufrollen, wer du bist, wo du herkommst. Also ich muss sagen, ich habe dich zum ersten Mal gesehen, du kannst mir die Jahreszahl jetzt an den Kopf werfen, es war mit Frank Elzner im Fernsehen, Wetten, dass?
87, das war genau 3 Wochen, bevor ich zum ersten Mal nach Amerika ging.
Ja, das war krass. Vor allem, ich habe den Ausschnitt jetzt in der Vorbereitung auf unseren Podcast, habe ich mir den Fernsehausschnitt nochmal reingezogen. Ich meine, 87 ist jetzt auch ein paar Tage her, aber das ist wahnsinnig, wie sich natürlich sogar die Fahrräder geändert haben, aber auch die Medienwelt. Ne? Also es war ja damals das Fernsehereignis schlechthin, Samstagabend, ich weiß nicht, wie viele Millionen Zuschauer da vom Fernseher sitzen. Und wenn du das heute reinguckst, wie da moderiert wird, da schläft man fast ein. Also die Welt ist schnell geworden.
Ja, vor allem, ich habe ja doch jetzt einiges gemacht, medienmäßig in meiner Karriere. Und das Ding ist nach wie vor eines der größten Sachen, die ich, oder vielleicht sogar das Größte, was ich je gemacht habe. Weil die hatten damals tatsächlich 41 Millionen Zuschauer auf einen Schlag live.
Ah, krass.
Ja, ja.
Das ist Wahnsinn. 41, das schafft ja heutzutage noch eine Fußball-Weltmeisterschaft vielleicht, wenn die Deutschen im Endspiel stehen.
Ja, eben, weil ich meine, da gab es halt nur 3 Fernsehkanäle und keine anderen Ablenkungen am Samstagabend. Ja. Aber ja, das war schon.
Ich glaube, du bist sowieso einer, also wenn nicht sogar der erste Athlet gewesen, der für sich entdeckt hat, ich muss oder ich kann weit kommen in dem Sport durch Show- und Medienpräsenz, statt durch irgendwie, ich fahre jetzt Races und werde Racer und komme ganz nach vorne. Ich finde, du hast es ziemlich früh realisiert, dass es da noch eine andere Möglichkeit gibt, sich eine echt gute Nische zu erarbeiten.
Ja, also stimmt, das hängt vielleicht davon ab, ich bin ja als Trailfahrer aufgewachsen in Deutschland und wir haben dann neben den Trail-Wettkämpfen haben wir auch immer so Trail-Shows gemacht, bei irgendeinem Stadtfest oder bei einem Autohaus oder so oder bei einem Bikeshop und dadurch haben wir schon immer diese Showszene gemacht und damals in den 80er Jahren, ich meine, ich war da gerade ein Teenager und damals deutscher Meister und so im Fahrradtrail, das war ein ganz kleiner Sport, aber wir waren laufend bei Fernsehsendungen eingeladen, Bioleck und Geld oder Liebe und Sport im Dritten und weil wir konnten im Studio was machen, die Trailfahrer waren immer Showfahrer, die konnten auf engstem Raum irgendwas vorführen. Und dann, ich habe immer mit einem Auge auf die BMX- und Freestyle-Szene geschaut und die Freestyler, die sind ja auch eher so die Showfahrer. Und durch das hatte ich schon immer so dieses, und dann danach wurde ich von anderen Sportarten beeinflusst. Wir sind in Europa aufgewachsen mit der Skiszene, Alpin-Skifahren, wurden die Rennen live im Fernsehen angeschaut, gerade im deutschsprachigen Raum. Und aber dann auf einmal kam die Extrem-Ski-Szene da, die crazy French Guys und Kanadier, die da die Cliffs runtergesprungen sind. Und dann habe ich mir auch gedacht, Mensch, ich möchte eigentlich auch kein Mountainbike-Rennfahrer sein, was ich zwar war, aber ich möchte lieber ein Extrem-Mountainbiker werden. Und so war diese Showszene immer ein bisschen Hand in Hand mit meinen ursprünglichen Anfängen.
Ja, du bist auch ein bisschen Downhill gefahren, ne? Weltcup sogar, meine ich.
Ja, bin Downhill-Weltcups-Paar mitgefahren. Auch bei der WR habe ich, glaube ich, nur einmal starten können. Zweimal war irgendwas mit der Anmeldung schiefgegangen, kurz davor. Das war noch alles vor Internet und alles. Da ist man dann irgendwie aufgetaucht am Rennen und dann war es irgendwie zu spät oder so. Aber Downhill, Slalom und Trail. Und dann anfangs eben Trail, hauptsächlich auf einem 20-Zoll-Rad, auch als ich nach Amerika bin. Und dann aber später auch dieses Stock Trials oder eben Mountainbike Trials mit den und dann hat es irgendwie so richtig für mich eingeschlagen, weil die Leute hatten einen Bezug zu einem Mountainbike und konnten das eher so schätzen oder würdigen, wenn sie irgendwie was Cooles gesehen haben da.
Ja, und dann bist du irgendwann in die Staaten gegangen. War das wegen Mountainbiken oder wegen irgendwas anderem?
Ja, das war wegen Trail eigentlich. Da hat mich, weil Trail ist ja eigentlich eine europäische Sportart, aber im Vergleich zu BMX und Mountainbike, die sind rein amerikanisch. Und da kam immer ein amerikanischer Trail-Fahrer zu den Europameisterschaften und Weltmeisterschaften in Europa. Und der hat gesagt: Mensch, komm doch mal nach Amerika und zeig denen, was richtiges Trailfahren ist, weil es gibt da eine neue Sportart und die heißt Mountainbike. Und in dieser Sportart am Anfang war das immer so ein bisschen ein Dreikampf. Jeder Fahrer in einem Rennen musste einen Downhill fahren, einen Cross-Country-Rennen und einen Trail, also wirklich so easy Trail, aber mit einem normalen Mountainbike. Und das war nicht so die Hüpferei und so. Auf jeden Fall hat er gesagt, komm doch mal rüber. Und dann habe ich mir ein Urlaubssemester genommen und bin rüber. Und dann habe ich da auf Anhieb irgendwie Erfolg gehabt, Sponsoren gefunden. Dann dachte ich, Mensch, vielleicht bleibe ich jetzt noch ein Semester da. Da kann ich ein bisschen das Land sehen und Leute kennenlernen, die Sprache kennenlernen. Könnte mir ja alles helfen bei meinem Studium. Und
Was
ja,
hast du denn studiert,
39.
wenn ich fragen darf?
Ah, ich hatte angefangen mit Verlagswirtschaft, Verlagsherstellung, wollte aber auf Marketing überwechseln. Das war aber damals schon relativ irgendwie schwer reinzukommen. Und am Anfang waren die Studiengänge gleich, aber ich war ehrlich gesagt, ich habe nur ein Semester gemacht, was ein Praxissemester war. Und war praktisch nur einen Tag an der Schule jemals, weil das zweite Semester war mein Urlaubssemester und dann ging es nicht mehr zurück.
Geil. Dann war es quasi im Mountainbike-Fahrrad-Action verfallen. Also ich weiß noch, das war ja, also wo du schon eine Nummer warst, sag ich mal, da habe ich jetzt so angefangen mit dem Biken. Und ich fand, du warst auch einer der Ersten, der für mich das Biken ein bisschen cool gemacht hat. Weil bis dahin war Biken immer irgendwie so, ja, es ging um Leistungswerte, du musstest ein schneller Cross-Country-Fahrer sein. Oder auf jeden Fall, es war irgendwie nicht so richtig cool. Und dann kam da so ein Hans Rey und ist auch im Hinterrad irgendwo lang gehüpft oder irgendwo krass eine steile Sache runtergefahren und so. Und mich hat das total inspiriert, wo ich dachte, ja, mit Mountainbiken kann man mehr machen als nur Sport. Das ist nämlich ein Spielgerät auch irgendwie. Ich glaube,
Ja,
das
war
war auch so
schon
dein Ansatz, ne? Das war so dein Fahrstil.
so ein bisschen Lifestyle und Fun war für mich immer wichtig, weil, wie du sagst, ich fand das auch ein klein bisschen verbissen am Anfang mit Stoppuhren und Lycra und Rasieren und alles gut und recht, aber das war irgendwie, manchmal war es ein bisschen zu ernst und weil irgendwie das Mountainbiking war ja noch in den Anfängen und dieser Original Clunker Spirit, der ging dann schnell verloren, weil eben eher so das von so traditionellen Rennfahrern, Straßenrennfahrern und so, die sind dann auf das Mountainbike aufgesprungen, auf die Cross-Country-Rennen und haben dann eben diese Kultur ein bisschen mit zum Mountainbiking gebracht. Und das war eben Lycra und Training und Rasieren und so. Und dieser Mountainbike-Spirit kam dann eher wieder ein bisschen zurück durch die Freeride-Szene dann Jahre später.
Ja, stimmt. Ich kann mich nur erinnern, hier John Tomek, der bei Downhill-Rennen mit Rennradlenker, mit Dropbar angetreten ist, ne? Also,
Ja, aber
herrlich.
das hat einen anderen Grund gehabt, weil er war gleichzeitig zu dem Zeitpunkt, war er im 7-Eleven Road Team, der war auf einem Profi-Rennrad-Team, also wirklich ein fettes Team. Und das war für ihn da kurzzeitig fast wichtiger oder genauso wichtig. Und damals, da die Mountainbikes noch alles Hardtails waren, war die Geometrie gar nicht so anders von einem Rennrad oder von einem, ja. Und deswegen, dass der sich nicht umgewöhnen musste, hat er das mal für eine Saison gemacht. Aber
Ja.
obwohl er auch wusste, dass er wahrscheinlich dadurch einen Handicap hatte, weil das war nicht besser. Das
War
war
nicht besser.
einfach. Der konnte es halt machen. Der Tomek war schon der Goat da. Also da gibt's nichts.
Ja, der war ja ein super runder Sportler. Ich glaube, BMX war er ja auch Weltklasse, ne? Dann, was du sagst, Rennrad, Mountainbike,
Downhill.
sowohl
Downhill
Cross-Country wie auch
war er.
Downhill.
Gesamt
Wahnsinn.
Weltcup-Sieger.
Ja,
Ja.
ja. Also war ich auch großer Fan von, muss ich sagen. Ich war ja eh so mehr der Downhiller und ja. Ja, spannend. Und jetzt bist du seit wann in Amerika? Ewigkeiten, würde ich sagen. Also hast du schon eine Staatsbürgerschaft?
87 bin ich rüber und am Anfang war das, wie gesagt, so, ja, jetzt bleibe ich halt noch mal ein Jahr oder so, noch mal ein Jahr, und der Sport wurde dann immer größer, größer, wohl nicht ganz, nicht über Nacht. Es gab dann auch mal so eine Phase Ende 80er, 1990, wo ich fast umgestiegen wäre auf Inline-Skating und wo ich auch ziemlich nah dran war, jetzt wieder zurückzugehen, weil das war schon ein ganz schöner Druck da, auch vom Elternhaus und so. Ja, was machst du denn mal, wenn das vorbei ist und du hast weder Lehre noch Studium in der Tasche? Und ich habe das dann, deswegen habe ich das auch meine Karriere recht ernst genommen. Vielleicht hängt das ein bisschen davon ab, dass ich eben wirklich das Meiste daraus gemacht habe. Und weil ich habe irgendwie diesen Druck gehabt auf, ja, irgendwie, das muss jetzt schon länger noch wie ein Jahr dann gehen, wenn ich das so mache. Aber dann zwischenzeitlich ist dann auch der Sport explodiert, Anfang 90er Jahre. Und dann der große Durchbruch für mich war wahrscheinlich so Anfang 92, als ich mein erstes Video gemacht habe. Weil da gab es noch keine Videos. Und viele sagen, dass ich so wahrscheinlich der erste Content Creator war mit meinen
Absolut.
Videos. Und die Leute haben die haben die hunderte Male angeschaut. Wirklich. Also ich übertreibe es nicht. Die Stories höre ich immer. Und es gab einfach nichts anderes. Und dadurch ist dann auch mein Bekanntheitsgrad gestiegen. Und eben dann, es gab dann auf einmal auch so eine Art von Mountainbiker, die nicht unbedingt jetzt an Rennen interessiert waren.
Ja, gibt es das Video noch auf YouTube? Kann man das finden?
Ja, das erste hieß Hans No Way Ray.
Das können
Und
wir mal in den Shownotes verlinken.
das zweite war dann Level Vibes und das dritte Monkey See, Monkey Do. Das waren alles so ein bisschen, sind mittlerweile ein bisschen Kult.
Also die hast du selber quasi produziert, nicht irgendwie Sponsor hat gesagt, komm Hans, wir machen das jetzt, sondern du hast selbst für dich gemerkt, ey, das ist the next big thing, maybe. Wir machen jetzt mal ein Video. Ich meine, damals
Nee,
gab es noch kein
da muss ich
YouTube.
jetzt, da muss ich dem Boss von GT, der Richard Long, der lebt jetzt schon seit langer Zeit nicht mehr, aber der kam eines Tages zu mir und hat gesagt, Hans, lass uns doch eins von diesen Videos mal, oder lass uns doch ein Video machen. Es ist so schwierig, Leuten zu erklären, was du mit deinem Bike machen kannst. Und damals war gerade so die Anfangszeiten von MTV, Music TV und Video und Beastie Boys und Skate-Szene und BMX. Und in der BMX- und Skate-Szene gab es schon das ein und andere Video. Und dann hat der Richard diese Idee gehabt von diesem Video für den Mountainbike-Markt, weil bis dahin gab es im Mountainbike fast nur irgendwelche Videos von so einer Rennreportage, weißt du, von der WM. Und dann haben sie irgendwie 20 Minuten Frauen-Cross-Country, 20 Minuten Männer-Cross-Country und dann noch 3 Minuten Downhill gezeigt. Und das war's. Und zwar mit irgendwelcher so Elevator-Musik, also sehr langweilige Videos.
Ja.
Vor allem mit den Kameras, die es damals gab und so. Also von daher gesehen, ja, war das so ein Durchbruch. Aber das war ihm Richard seine Idee. Aber ich habe die Videos praktisch meistens so, also es war alles von mir produziert, also, und auch die Ideen eben.
Ja, aber es war ja mega weitsinnig und visionär auf dieses Pferd schon damals zu setzen. Und ich denke auch, das war so ein schon großer Baustein zu deinem Erfolg. So, denke ich schon. Aber du hast
Ja.
eben gesagt, du wärst ins Inlineskaten fast abgerutscht, weil deine Eltern sich Sorgen um die Zukunft gemacht hätten. Aber ich glaube, das wäre beim
Nee, nicht
Inlineskaten jetzt nicht
deswegen.
geringer geworden.
Ja, allerdings. Nein, ich habe da zufällig meine Roommates, mit denen ich zusammen gewohnt habe, 1990, Der eine war eigentlich der allererste gesponserte Inline-Skater, den es gab. Und da gab es nur zwei damals. Und dann mein anderer Roommate, der war ein professioneller BMX-Freestyle-Fahrer von England. Und dem seine Freundin, die war auch so eine, die war vom Zirkus oder irgendwas so. Und wir haben dann alle angefangen, wir haben eine Mini-Ramp gebaut am Haus und haben alles so angefangen zu skaten. Und wir sind dann auch relativ schnell von Rollerblade gesponsert worden. Also ich war Testfahrer, die haben mir da irgendwie $9 pro Stunde bezahlt, dass ich Räder und Bremsen und so getestet habe. Und aber da gab es dann auf einmal dann auch Shows und dies und das. Und mein Roommate sind dann voll umgestiegen. Die ganze Aggressive Inline-Szene fing in dem Haus an. Ich habe mich dann später, zu dem Zeitpunkt kam dann mein Video und ich bin dann wieder voll aufs Bike. Und die haben da das allererste Zeitschrift, die es gab, die wurde aus unserem Haus raus produziert, die ersten 8 Ausgaben und die ganzen Inline-Skater, die dann später bei den X-Games waren, die waren laufen bei uns auf dem Sofa und so weiter und auf den Mini-Ramps. Und so habe ich die Szene schon hautnah miterlebt, aber bin dann aber am Anfang war ich eigentlich einer, war ich mit da drin mit denen und dann aber habe ich mich schnell ausgekoppelt.
Ich glaube, rückblickend kann man sagen, beim Mountainbike zu bleiben, war die richtige Entscheidung, ne? Wenn man guckt, wie sich das mit dem Rollerblade entwickelt hat und mit dem Mountainbike.
Nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber deswegen in diesem ersten Video sind noch ein paar Rollerblade-Szenen drin.
Okay, ich werde es mir reinziehen, auf jeden Fall. Und ich hau das auch mal in die Shownotes, den Link zu dem Video. Jetzt haben wir ja, wie soll ich sagen, du hast ja quasi eigentlich die komplette Entwicklung des Mountainbike-Sports ja mitgenommen, kann man sagen, von Anfang bis heute. Und du hast gerade einen offenen Brief geschrieben an die Bike-Industrie und warnst davor eigentlich, dass E-Mountainbikes immer stärker werden. Und wenn du deine Botschaft in einem Satz zusammenfassen müsstest, wovor willst du die Szene schützen?
Ich möchte, dass die EMTBs, dass die nicht ihren Trail Access verlieren. Weil wenn die Bikes zu powerful werden, was gerade der Trend ist, dann werden wir von den Trails gekickt, früher oder später. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Da gibt es noch ein paar andere Probleme mit dem genauen Begriff. Wie nennt man diese E-Bikes? Weil E-Bikes ist ein Begriff, der wird auch von der Motorradkultur sehr benutzt. Deswegen, da gibt es zwei Kulturen, die Fahrradkultur, die Motorradkultur, die beide reden von E-Bikes. Und das
Stimmt.
Problem ist viel gravierender in USA noch wie in Europa. In Europa haben wir da mehr so, wenn du E-Bike sagst in Europa, dann reden alle von einem Class One, von einem Fahrrad. Aber in Amerika, wir haben diese ganzen Dinge mit Throttle, also mit Gasgriff
Ja.
und sehr powerful. Und auch und mit einem viel höheren Speedlimit zum Teil. Und das sind dann leider, und die werden alle reingeschmissen in das gleiche Ding. Wir haben diese Surrons, wo die Eltern kaufen ihren Kids diese E-Bikes, die haben vielleicht noch eine Kurbel dran, aber nur weil, wenn die eine Kurbel haben, dann dürfen sie als Fahrräder verkauft werden. Das sind aber eigentlich Motorräder. Und die Eltern kaufen alle ihren Kids jetzt so einen Surron, die fahren bis zu 40, 45 Stundenkilometer und das sind eigentlich Motorräder und das lernen die Eltern jetzt das zum Teil auch. Die Eltern landen zum Teil im Knast, wenn die Kids irgendwas einen Unfall bauen und irgendwie mit den Dingern da illegal auf dem Fahrrad auf dem Gehweg rumfahren und so weiter. Aber das ist ein Seitenproblem. Mir ging es bei dem Brief in erster Linie um Electric Bicycles, also EMTB, oder Mountainbikes, Pedal Assist bis. Also in Amerika ist das Speed Limit 20 miles per hour und was in Europa ist es ja bei 25 km/h, also 14,9 oder so miles per hour. Um die geht's mir.
Ja, also ich glaube, ihr habt 32 km/h umgerechnet, wir haben 25.
Ja.
Ich persönlich finde 25 jetzt ein Hauch zu wenig. 32 finde ich eigentlich ganz passabel. Aber das wäre schon mal so die erste Frage. Wer soll da sagen, was ist es jetzt, ne? Und machen wir für jedes Land oder wer macht es überhaupt? Ja, das soll die Industrie machen. Du bist ja jetzt natürlich sehr amerikanisch irgendwie geprägt, aber ich glaube, du hast trotzdem einen super Überblick, wie es in Europa läuft, weil du einfach viel hier bist und viele Freunde hier noch hast und Bike Buddies. Also ich sehe das Problem schon auch. Die Frage ist nur, wie kriegt man es hin? Jetzt hast du diesen Brief geschrieben, hast du schon Rückmeldung bekommen aus der Industrie?
Ja, sehr groß sogar. Also das war viel größer, wie ich sogar erwartet habe. Also nicht nur direkt von ziemlich hohen Leuten in der Industrie, aber auch von ganz vielen. Weißt du, das Problem ist, noch ganz schnell mit dem Speedlimit, 32 werden 25.
Ja,
ich stimme dir da voll zu, dass 25 km/h ist eigentlich fast zu langsam. Vor allem im Verkehr, im Gelände nicht so wichtig. Aber wenn du auf der Geraden fährst oder im Verkehr, nur das Problem ist, genau deshalb, weil das bei 25 km/h begrenzt ist in Deutschland oder Europa, wurden diese Fahrzeuge als Fahrräder betrachtet. Und jetzt wollen alle die Torstange irgendwie verschieben. Also wäre schon besser und wäre auch besser, ich stimme dir dazu. Nur der einzige Grund, warum wir überhaupt als Fahrräder angesehen sind, ist dieses 25 km/h. Und so hat das angefangen. Und jetzt zur zweiten Frage. Was war das nochmal jetzt? Sorry.
Hatte ich eine Frage gestellt?
Ja, nee. Ich bin dann nochmal zurück zu den Stundenkilometern gesprungen. Ja, da kommen wir schon wieder hin.
Da kommen wir mit Sicherheit wieder hin. Was auf jeden Fall auch eine Frage wäre in dem Zusammenhang. Also ich hatte auch auf die Rückmeldung aus der Industrie gefragt, ob du viel Rückmeldung bekommen hast.
Genau, wer macht die Bestimmungen?
Ja. Wer macht die Bestimmungen, ja. Oder auch als ich jetzt als Hersteller würde sagen, ja, wenn doch Nachfrage nach mehr Leistung da ist, warum soll ich jetzt freiwillig schwächere Bikes bauen als die Konkurrenz? So, macht ja eigentlich erstmal keinen Sinn. So, wie willst du die Leute so in ein Boot kriegen? Vor allem, weil wir auch Player haben im Game, an die wir vielleicht gar nicht so leicht rankommen. Es müsste ja schon eine Art Gesetzgebung geben. Oder vertraust du, dass die Branche sich selbst reguliert über so eine Art Ehrenkodex?
Es fing so an und die sollte sich eigentlich selbst regulieren, bis das Gesetz das macht. Also das hängt alles, das alles muss von der Gesetzesseite her kommen. Nur die A, entweder kümmern sie sich nicht drum oder sie haben die Gesetze so locker formuliert, dass es viel zu viele Grauzonen gibt. Und so war es auch ein bisschen. Und wenn man jetzt darauf wartet, bis die eine Entscheidung machen, dann machen die vielleicht so eine Totalentscheidung und sagen, alle E-Bikes werden gebannt von den Trails. Und das möchte ich unter anderem verhindern. Oder sie machen falsche Entscheidungen oder sie werden sogar, weißt du, was gar keiner immer sieht, einer der größten Feinde, den wir E-Biker haben, weißt du, wer das ist? Das sind die Versicherungsgesellschaften. Die sind schon seit Jahren im Hintergrund da dran in Brüssel und Washington und probieren Versicherungen uns aufzudrücken. Und wenn die da gelingen, wenn das denen gelingt, dann brauchen wir auch Registration, Insurance, der ganze Kram. Und das sind so Sachen. Und deswegen bin ich der Meinung, wir sollten uns selbst regulieren. Aber wer ist wir? Das ist dann die nächste Frage. Und das wir im Moment, ich schätze es mal, das sind so 500 bis 1000 Leute weltweit, die in der inneren Industrie sind, die sich zusammensetzen an so Summits und Thinktanks und Konferenzen wie mit People for Bike ist ganz stark in Amerika, IMBA so ein bisschen, ich nehme an, die DIMB ist ganz schön involviert auf der deutschen Seite, schätze ich mal, aber dann gibt es auch noch so andere, ich kenne die Organisation gar nicht alle so, ich bin da auch nicht der da an der Vorfront sitzt, aber ich kenne mich ein bisschen aus und ich höre die Stories und Die Debatte im Moment ist, die E-Bikes werden immer stärker. Und wenn die zu schnell, zu stark, zu powerful sind, dann werden die einfach in den gleichen Hut mit Motorrädern geschmissen. Und dann gibt es so eine, denen ist es dann egal, ob wir, was die E-Mountainbiker denken. Deswegen möchte ich eine klare Linie zeigen. Ein E-Mountainbike ist das. Und alles andere, ehrlich gesagt, ich habe nicht unbedingt die Lösungen für die Cargo-Bikes und das ist mir ehrlich gesagt auch egal. Mir geht es in erster Linie darum, den Trail-Access für die E-Bikes zu garantieren und das hängt meiner Meinung nach ganz davon ab, dass wir nicht immer stärker und stärker werden, weil irgendwann sind wir zu stark und dann sind wir auf jeden Fall Motorräder.
Ja, ich glaube auch dieses Stärker-Thema ist auch groß Marketing-driven, ne? Weil du möchtest natürlich als Hersteller immer sagen, ich habe hier noch einen Newtonmeter mehr rausgekitzelt und hier geht noch mehr die Post ab und so. Und wenn ich das vergleiche, ich mache ja eben ja Fotograf so vom Beruf, und da ist ja auch dieser Pixelwahnsinn bei den Kameras, das ist ja ähnlich, ne? Jeder will immer noch mehr Pixel da rein, und ehrlich gesagt, du brauchst es nicht. Also wir brauchen eigentlich, irgendwann brauchen wir gar nicht mehr Pixel, weil wir haben genug Pixel, und unsere Welt spielt sich zu 90% an kleinen Screens ab, da brauche ich es eh nicht. Und beim Mountainbiken ist es mir jetzt ganz akut aufgefallen, ich habe auch einen neuen Bikepartner. Und wenn ich mit dem E-Bike fahre, das hat einen Hauch weniger Newtonmeter als mein altes. Und ich komme teilweise Sachen hoch, die ich vorher nicht hochgekommen bin. Weil das einfach auch wahrscheinlich softwaremäßig ein bisschen besser moduliert ist. Keine Ahnung, woran es liegt. Nur das musste der Crowd auch erstmal klar machen, dass halt PS ist nicht alles. Oder denken wir an die amerikanischen Muscle Cars in den 70ern. So, die hatten ja PS ohne Ende und trotzdem waren sie scheiße. Also jedes deutsche Auto fuhr ja besser wie so ein Ford Mustang. Da konntest du ja
Ja,
mit dem Burnout
und
vom Parkplatz fahren, alles andere war nicht kontrollierbar.
genau, was die an Verschleißteilen haben, das ist ja auch das Problem, was wir bei den E-Bikes schon haben. Je mehr powerful die sind, je schneller ist die Kette und die Ritzel und die Reifen und alles durchgekaut. Und weißt du, eins der Probleme lag da dran. In Deutschland waren es ja immer diese 250 Watt Nominal, diese E-Bikes hatten an Peak Power. Und das wurde dann irgendwie translated. In Amerika war es 750 Watt Peak Power.
Das ist viel.
Aber da gibt es das Watt Maximum, wo man davor setzen kann. Das heißt, ein Bike hat nie mehr wie 57 Peak Power. Oder Nominal kann man davor setzen. Aber das Watt hat ganz gefehlt. Jetzt waren sich alle einig für Jahre, natürlich 750 ist Max. Aber es war nicht schriftlich da. Jetzt kam jemand daher, unter anderem unsere chinesischen Freunde, und haben gesagt, es steht ja nicht so genau da drin. Wir sind ja immer noch 750 Peak Power, wir sind halt nominal. Aber wenn du nominal Peak Power hast, dann kannst du bis zu dreimal mehr Peak Power haben. Das heißt, das Bike kann zumindest kurzfristig, weißt du, irgendeinen Boost bekommen, 30 Sekunden, wo das Bike dann irgendwie 2000 Watts Peak Power hat. Und dadurch werden die Bikes schneller, dadurch werden die auch gefährlicher für Kids im Straßenverkehr, auch auf den Trail-Usern. Wenn das Bike da zu schnelle Beschleunigung hat, und da geht es in Amerika geht es um dieses eine Watt. Und dann in New Jersey kam jetzt schon ein Gesetz raus, die haben alle E-Bikes gebannt, auch die Class 1 E-Mountainbikes, die wir beide fahren, wurden gebannt. Von allen Trails, die
Also
Leute
gebannt heißt
brauchen jetzt.
verboten, ne? Keine, dürfen nicht mehr fahren.
Ja, die dürfen die schon fahren, aber nicht auf Trails. Die
Ja.
brauchen eine Versicherung, die brauchen Registration, ich glaube, die brauchen einen Führerschein und sie brauchen einen DOT-Motorradhelm.
Schön.
Game over. Was glaubst du, wie viel jetzt E-Bikes unsere Bike-Branche noch verkaufen wird, wenn du die nicht mehr im Gelände fahren darfst?
Ja.
Und in Kalifornien ist jetzt eine Legislation auf dem Tisch und die haben vor, dieses Watt Maximum einzubauen. 750 Watt Maximum. Und ich finde das super. Kommt sogar vom Gesetz. Ich stimme denen ein. Nur die halbe Mountainbike-Fahrradbranche, so à la DJI und Specialized und andere, die finden eigentlich, das sollte 750 Watt nominal sein, dass die Bikes auch mehr powerful sein könnten. Und wenn wir diese Strecke weitergehen, jetzt die Bikes werden immer mehr powerful, jetzt im Moment gibt es 1000 Watt Peak Power, dann gibt es wahrscheinlich bald mehr, dann gibt es auch wieder mehr Newtonmeter. Und dann irgendwann sind wir an dem Punkt, wo die Dinger einfach zu gefährlich werden. Und dann, wenn dann mal eine Gesetzgebung kommt, die sagt, Mountainbikes sind verboten, dann ist die Party vorbei. Und ich gebe dir ein kleines Beispiel. Ende der 80er Jahren hat der Sierra Club, das ist so der Wanderclub in Amerika, als Mountainbiking gerade so aufkam, haben die beschlossen, dass Mountainbikes sind generell verboten in allen Nationalparks und allen Wildnisgebieten. Und damals war kein Mountainbiker am Tisch gesessen bei der Diskussion. Und danach, um den Zeitpunkt rum, kam Imbar an oder haben angefangen. Und genau so, und Imbar, die haben so viel für den Sport getan, so wie die DIMB in Deutschland und People for Bikes. Die sitzen am Tisch, die lobbying, die machen Sachen, die tun Trails bauen und Leuten das erklären. Und aber daraufhin hat IMBA für über 20, 25 Jahre probiert, diese Gesetzgebung rückgängig zu machen. Und nur mit dem Erfolg, dass vor 10 Jahren dann auf einmal hieß es, okay, es ist den Rangers in den Nationalparks überlassen, ob sie den ein oder anderen Trail vielleicht für Mountainbiker öffnen würden. Und dann kamen die E-Bikes und dann hat IMBA natürlich erstmal Angst gehabt, oh je, wenn man jetzt noch E-Bikes dazu nimmt, dann lassen die uns da nicht rein. Und ja, und deswegen waren die anfangs auch, wussten nicht genau, was sollen wir jetzt mit dem E-Bike-Boom machen. Und da gab es ja viele Hasser, gibt es zum Teil immer noch, wurde viel besser, gab es in Europa auch, nicht ganz so krass wie in Amerika, aber da, die Welten waren da schon gespalten. Und deswegen, was ich sagen wollte damit, wenn Gesetz mal gefällt wird, dann ist es ganz schwer, das rückgängig zu machen. Du kannst da nicht einfach nächstes Jahr hingehen und sagen, das war ein Fehler, komm, lass uns wieder zurückgehen, wie es mal war. Und das ist die Gefahr hier.
Ja, absolut. Also ich habe in meinem Freundeskreis so ein paar Kollegen, so richtige Hardcore Biobiker, nennen wir sie jetzt mal so, also die nach wie vor nicht E-Bike fahren. Und wir haben ja überall mittlerweile in Deutschland so ein bisschen Probleme im Wald. Wahrscheinlich überall auf der ganzen Welt ist immer so ein bisschen schwierig mit dem Mountainbiken, weil es sind viele unterwegs. Und der sagt ganz ehrlich, und der hat da eine Lösung, er sagt, weißt du, wie wir das Thema vom Tisch kriegen mit dem Problem mit dem Mountainbiker im Wald und den Konflikten. Ich sage, nee, sag mal, E-Bikes verbieten. Ist genau das, was wir jetzt nicht wollen, ne? Aber er spricht da ein Thema an, wo er nicht ganz Unrecht hat, weil durch das E-Bike sind so viele dazugekommen. Und wenn wir als Leute, die Bock haben auf E-Biken, jetzt nicht selbst mal auf die Idee kommen, uns Regeln aufzuerlegen, die das Ganze regulieren, haben wir, glaube ich, langfristig echt ein Problem. Und das ist ja, wo dein Brief auch ansetzt. Was ich aber glaube, wir müssen nicht nur die Industrie muss sich da ändern, auch der User selbst muss sich sensibilisieren. Es gibt, meiner Meinung nach, gibt es super viele Mountainbiker, die gar nicht wissen, welches Privileg sie besitzen, dass sie mit dem Fahrrad in den Wald fahren dürfen.
Ja, die wissen noch nicht mal die Etikette. Du gehst ja auch
Genau.
nicht im auf dem Golfplatz was weiß ich, mit Flipflops und irgendwie. Da gibt es eine Etikette auch und wie man sich verhält. Aber zu dem, was deine Kumpels sagen, mit die E-Biker einfach verbieten, genau, das ist die einfachste Lösung. Das machen die Gesetzgeber dann auch. Aber wir
Genau.
wollen eben zeigen, es sind nicht alle E-Bikes gleich, vor allem nicht diese Mopeds, diese Starks und so, da gibt es ja alle möglichen Klassen von E-Bike, E-Moped, E-Motorcycle. Aber weißt du, das Problem im Wald hatten wir auch schon vor 20 Jahren, bevor es E-Bikes gab mit den Förstern. Und da hatten wir die Probleme noch verhäuft mit Wanderern. Also Konflikte gab es immer. Und die Mountainbiker wurden schon immer irgendwie, waren nicht so welcome im Wald und auf der Wiese. Aber ja, je weniger Sinn, je einfacher ist es natürlich. Aber das ist natürlich, der Zug ist abgefahren. Es sind jetzt viele, die Mountainbiken, ist ja auch schön. Aber das bringt natürlich neue Probleme mit sich. Und deswegen müssen wir den Vorblick haben. Wir müssen uns Selbstregulierung machen, dass wir A auf die Trails dürfen und B, dass der Markt nicht kaputt geht. Für die Hersteller jetzt, Sponsoren wie unsere Sponsoren, dass die noch diese Bikes auch verkaufen können, weil das ist mittlerweile Brot und Butter für die. Und der Markt könnte verschwinden. Schau mal, was ist mit dem Mofa-Markt passiert? Da war auch ich kann dir die Story nicht genau sagen in Europa, aber da war irgendeine Gesetzesänderung. Und seitdem ist es mit den Mofas aus und seitdem gibt es auch kaum noch Zündapp, kaum noch Kreidler, Herkules, Puch. Die Firmen sind alle verschwunden, weil da gab es irgendeine Gesetzregelung und dann war dieser Mofa-Boom weg.
Ja, das weiß ich
Und
jetzt leider auch nicht,
das kann
aber.
euch, das kann in der, das kann bei, kann uns in der Bike-Szene auch passieren.
Ja, absolut. Ich glaube aber trotzdem, du hast dieses Thema Trail-Etikette angesprochen und ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig wie die Regulierung von den Leistungen, wenn nicht sogar noch wichtiger. Weil wenn ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe, dann ist es fast wurscht, wie viel Power ich da unterm Arsch habe. Und ein Kumpel von mir, der ist Surfer. Und der sagte auch, ja, ey, in Deutschland brauchst du, wenn du irgendwo surfen willst, brauchst du einen Surfschein, damit du dich auf dem Wasser vernünftig benimmst. Ja, damit du die Vorfahrtsregeln kennst, wenn ein Schiff kommt, wo du fahren darfst, wenn das ist ein Schwimmbereich und so weiter und so fort, ab welcher Windstärke geht man nicht mehr und so. Ganz viele kleine Dinge. Es sind einfach Regeln, wie so ein Führerschein. Und den musst du machen, sonst darfst du pauschal nicht surfen gehen. Und das finde ich persönlich fast noch viel wichtiger für den Mountainbike-Bereich, dass jeder, der sich ein Mountainbike kauft, so eine Art Führerschein braucht und dann diese ganze Trail-Etikette vielleicht an die Hand bekommt.
Ja, das ist gar kein schlechter Gedanke. Ich meine, in Deutschland gibt es ja auch die Platzreife auf dem Golfkurs. Und ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es das in irgendwelchen anderen Ländern auch gibt. Aber in Deutschland gibt es das. Und also es ist kein schlechter Gedanke, zumindest wenn die Leute auf den Trails fahren wollen, dass sie eben so ein bisschen, ja, dass sie eben wissen, hey, der Fußgänger hat Vorfahrt. Ja. Und solche Sachen, das wissen viele nicht, weil seit Covid, wir haben zum Teil 10-mal mehr Parkbenutzer in unseren Parks, oder, also ich rede jetzt nicht vom Bikepark, ich rede von so General Public Parks, wo es Wanderer gibt und alle anderen Leute auch. Und die viele von diesen Neuen im Sport, die wissen nichts, die haben keine Ahnung, was sie machen sollen oder nicht. Die wissen nicht mal, dass sie ihren Abfall nicht in den Busch schmeißen sollen. Also so traurig ist es.
Das ist wirklich traurig, wenn man das nicht weiß. Aber es ist ja wirklich, ich treffe auch öfters, oder habe ich schon getroffen, Mountainbiker im Wald. Die haben ihre Trails auf der App, sei es Komoot oder Trailforks oder Strava oder was auch immer, und sind dann fest der Meinung, hey, das ist hier auf der App, das ist legal. Das ist ja, hier steht doch, das sind doch Mountainbike-Trails. Und ich meine, das ist schon so eine Wissenslücke, ne, dass man
das nicht weiß. Auch wieder. Auch eine Grauzone, wo vielleicht, das könnte auch reguliert werden von Komoot und Strava, dass die eben nur offizielle Trails da auf ihr Ding aufnehmen. Aber ja,
dann wären viele Waldregionen leer.
Ja.
Und dann, die wollen ja auch, dass die Leute die App draufladen, ne? Und du lädst ja die App drauf, die meisten Trails dir zeigt. So, das ist ja
eben,
das ist ja immer so ein Rattenschwanz.
Eben, da macht jeder, was für sich am besten ist. Die macht das Strava, was am besten ist für sie. Denen ist egal, ob sie langfristig den Markt versauen. Und so ist es mit den neuen Firmen, die jetzt reinkommen und denken, mehr powerful und warum nicht? Und ist ja nicht mal illegal im Moment, dass du ein Bike hättest mit 120 Newtonmeter und 1200 Peak Power. Das wäre ja nicht mal illegal, solange das Speed Limit noch da ist und alles andere. Ja. Ja. Aber früher oder später wird das illegal werden. Und das ist das Problem.
Das könnte wirklich ein Riesenproblem werden. Jetzt muss ich ein bisschen ketzerisch sein. Du hast da ja so eine Mütze auf mit dem Bosch-Logo oben drauf. Und es gibt ja auch böse Zungen in der Mountainbike-Bubble, die sagen, dass diese Kampagne so ein bisschen Bosch orchestriert ist, weil die auch ein bisschen Angst haben, dass vielleicht andere Player die Brotscheiben wegnehmen.
Zum einen, ich arbeite mit Bosch zusammen erst seit letztem Jahr. Ich bin jetzt offizieller Markenbotschafter, das stimmt. Aber einer der Hauptgründe, warum ich mit Bosch arbeite, ist, weil wir Auge in Auge sehen an diesem Thema. Und Bosch, ich muss die da sogar rühmen. Und ich habe die auch schon gerühmt in den letzten 8 Jahren, wo ich noch Shimano-Botschafter war, habe ich Bosch immer gerühmt für ihre Advocacy, für ihre Arbeit, die die machen, um die Industrie zu schützen. Und ich sehe Auge in Bosch, aber ich und Bosch sind nicht die einzigen zwei, die so sehen. Ich muss dir sagen, ein Großteil der Industrie sehen die Szene so, wie wir das sehen. Und ein anderer Großteil, den ist gar nicht bewusst, dass wir in Gefahr sind. Und das sollte eigentlich, mein Brief sollte ein bisschen Licht bringen. Ich habe dir vorhin gesagt, das sind weltweit immer so schätzungsweise die gleichen 1000 Personen, die diese Unterhaltung haben. Aber, und nicht nur wegen meinem Brief, haben auch viele andere schon jetzt darauf hingewiesen im letzten Jahr. Aber die Unterhaltungsgruppe wird immer größer. Und die Leute wissen so langsam, und auch so der normale Joe Blow Mountainbiker im Wald weiß mittlerweile, ich muss vielleicht doch jetzt ein bisschen hier mein Bike nicht tunen oder mich benehmen, oder ich brauche auch nicht den extra Power und so weiter. Und deswegen, ja, ich bin mit Bosch affiliiert, aber Ich wäre der gleichen Meinung. Und ich glaube, der sogar, mir hat jemand auf den Brief hin, hat mir einen Artikel, ein Interview geschickt von mir, das war in der Bikesport News vor 9 Jahren, 2017.
Ja.
2017, da haben in Amerika und auch in Deutschland, haben die meisten Leute noch überlegen müssen, ob sie jetzt die E-Bikes umarmen sollen oder ob sie die hassen sollen. Das war
Bisschen,
denen die
ja.
einzige Frage, die sie damals klären wollten. Ich habe damals schon ein Interview gemacht. Da waren fast die gleichen Punkte von dem Brief, alle schon drin. Und das war, wie gesagt, da war ich noch nicht mal Shimano-Ambassador. Und da habe ich das Thema schon angesprochen, viel zu früh, weil einige haben geantwortet auf meinen Brief. Ja, sorry Hans, du bist zu spät. Die haben recht, es ist sehr spät und ich hoffe, es ist nicht zu spät, aber lieber noch mal alles probieren, wie dass dann die Tür uns in die Fresse geknallt wird.
Absolut. Also ich habe das ja in unserem Vorgespräch schon gesagt, ich bin 100% eigentlich auf deiner Seite, was das angeht. Trotzdem zwei Sachen noch. Als Hersteller möchtest du ja immer natürlich ein bisschen besseres Produkt haben als dein Konkurrent. Wie sollen die das in Zukunft machen? Über Gewicht oder Haltbarkeit oder kleinere Akkus? So, wie willst du dich, wie kann man sich noch abgrenzen? So, wie sage ich jetzt, mein Bosch ist geiler als ein DJI oder umgekehrt? Die DJI wollen ja auch besser sein als ein Bosch und so weiter.
Du, es gibt Dutzende von Sachen, wie du sagst. Die können die Batterien leichter machen oder mehr efficient. Die können die Bikes leichter machen. Die können das Design, wie es aussieht. Vielleicht erfindet einer einen Motor, das kein Mitmotor mehr ist, sondern irgendeine andere Art von Motor setzt sich durch. Da gibt es so viele andere Sachen, aber irgendwann mal kommt man zu dem Punkt, wo man einfach. Ich sag mal, die Formel 1 ist ja auch total reguliert, was da gemacht werden darf. Sonst hätten die alle noch irgendwie 20 mal mehr PS und alles. Das ist ja auch alles total reguliert, bis zum wie viel 100 Gramm das Schutzblech wiegen darf. Und irgendwann muss man, das ist eben, we have to draw the line, sagen wir. Wir müssen die Linie im Sand ziehen. Wie weit, wo hört es auf? Und powermäßig sind wir jetzt schon über die Linie gegangen. Ganz gefährliches Terrain sind wir jetzt da drin, wo das wirklich uns gegengehalten werden könnte. Im Moment wird es noch nicht gegengehalten, weil die Offiziellen sind noch nicht, die blicken das noch nicht, die haben andere Sachen am Hals. Aber irgendwann sickert es da auch dadurch zur Gesetzgebung, zu allen anderen Versicherungsgesellschaften und so weiter. Und deswegen sage ich, lass uns doch wir Biker, wir sind hier drin, wir haben den Finger am Puls. Lass uns doch Selbstregulierung, nicht auf immer, aber lass uns die Gesetzgebung dahin führen, dass die richtigen Entscheidungen machen und nicht irgendwie so eine Grundsatzentscheidung, die dann uns irgendwie, die dann gegen alle E-Biker ist.
Ja, und du sagtest ja, bei euch gibt es ja schon Regionen, wo E-Bikes verboten sind.
Ja, es gibt Regionen und alles Mögliche.
Ja, weil du gerade sagtest, noch pennt der Gesetzgeber, aber anscheinend nicht überall, ne? Es gibt's ja
Nee,
schon.
nicht überall, aber wir können noch relativ viel
Ja,
machen. Musste mal
wir sind noch handlungsfähig, ja.
überlegt, es ist so ein bisschen wie früher, konntest ja mit Schwarzgeld viel, viel mehr machen wie heutzutage. So ungefähr ist das. So kannst du dir das vorstellen.
Ich hoffe, das Finanzamt hört nicht zu, wenn wir jetzt über Schwarzgeld reden. Ja, und wie siehst du es mit dem Racing, E-Bike Racing? Ist ja eh so ein Thema, was, glaube ich, noch gar nicht so 100% zu Ende gedacht ist. Ne? Sollen da alle dieselbe Leistung haben? Dann entscheidet wieder der Fahrer. Oder sollte man da vielleicht sagen, ey, im Racing können wir das ein bisschen offener gestalten, auch um Technologien auszuprobieren?
Im Racing, soviel ich weiß, hat die UCI sogar schon eine Le Regel jetzt erbracht, wo es heißt, maximal 750 Watt Peak Power, maximal. Die Regel ist schon da. Wenn du jetzt so ein Bike hast, das mehr powerful ist, dann muss das runtergetunt werden, wenn du mit dem Bike an den Start gehen willst.
Das ist ja dann weniger, als der Gesetzgeber in Deutschland zulässig ist, oder? Ich glaube, man darf bis 1000 momentan, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
In Deutschland ist es doch die 250 Watt nominal, was dann wieder
Nominal.
den 7, was dann wieder circa 750 ist.
Ach,
Das ist
okay.
alles sehr kompliziert. Mir hat auch jemand erzählt, es kommt dann darauf an, wie man diese Peak Power misst. Man kann das irgendwie am Rad messen oder an der Kurbel messen und dann hat man wieder verschiedene Werte. Deswegen ist da auch wieder noch eine zusätzliche Grauzone da drin. Aber mit den Rennen, ich würde sagen, das sollte schon reguliert werden. Nur grundsätzlich, ich war noch nie ein Fan von E-Bike-Rennen, gerade Cross-Country-Rennen. Das ist so, da gibt es so viele Grauzonen, wo entweder was getuned werden kann oder ein Speedlimit um Prozent oder dann wieder irgendwie die Messungen schwanken. Aber dann hast du noch das, wenn einer irgendwie 20 oder 10 Kilo leichter ist wie ich, mit dem genau gleichen Bike, habe ich keine Chance.
Ja,
Dann
aber das
kommt
ist
es
aber
vor.
beim normalen Rennen auch so. Da hat
Das
der
ist
auch einen
beim
Lappen.
normalen Rennen auch so, hast du recht, da gibt es eine bestimmte Figur von Athlet, der für bestimmte Disziplinen am besten ist. Aber beim E-Bike ist das noch gravierender mit dem Gewicht. Und dann, alle, mit denen ich jemals gesprochen habe, die ein E-Bike-Rennen gemacht haben, inklusive Leute wie Peter Sagan und Julian Absalon, sagen, das schwerste Bike-Rennen, das sie jemals in ihrer Karriere gemacht haben, war ein E-Bike-Rennen. Und für mich E-Bike soll A Spaß machen und B soll die Sache ein bisschen leichter machen. Und die zwei Sachen hast du bei einem Cross-Country-E-Bike-Rennen aber nie.
Ja.
Für mich von daher gesehen, aber wenn du mich fragst, wenn die Leute E-Bike-Rennen fahren sollen, dann in meiner Meinung nach eher Enduro-Art-Rennen. Und wenn sie Cross-Country machen wollen, dann finde ich, das sollte vielleicht doch, so wie die UCI das macht, jetzt da eine klare Linie gezogen werden. Und vielleicht findet sich ja dann noch diese Powerful-Klasse, die können dann ihre eigenen Rennen machen mit den Unlimited Bikes und aber irgendwo erstmal die Linie ziehen für jedermann. Und dann kann es ja diese Super-Power-Klasse geben, ja.
Ja. Ja, also ich sehe es auch, beim Enduro-Rennen könnte ich mir schon vorstellen, dass man da halt auch wirklich fiese Uphill-Stages mal einbaut, wo dann tatsächlich der Motor auch wirklich ein ausschlaggebender Faktor ist. Und da fände ich es ganz geil, wenn es doch irgendwie technologieoffen wäre, dass man sagen kann, da können Sie jetzt mal versuchen, da ich jetzt am eigenen Leib gespürt habe, dass Drehmoment wirklich nicht alles ist, sondern auch die Software, die das Ganze umsetzt auf den Track.
Ja.
Ja, also ich glaube, sind wir so größtenteils einer Meinung. Also finde ich mega spannend, finde ich mega gut, dass du diesen Stein ins Rollen gebracht hast. Ich hoffe, der rollt weiter und nimmt noch viele andere mit und dass sich wirklich da was tut. Weil ich denke
Ja,
auch,
und
da ist
ich bin ja nicht der
Handlungsbedarf.
Erste, der da was sagt, aber ich mu muss jetzt endlich was sagen und nicht nur irgendwie zuschauen. Und wie gesagt, hoffentlich ist es nicht zu spät, aber wir müssen da alle ein bisschen das ernst nehmen. Nicht nur uns, die in der Industrie sind, aber auch eben für jedermann Fahrer, wenn der weiterhin im Wald sein E-Bike benutzen will in Zukunft.
Ja, ich habe auch nicht den Eindruck, dass es bei dir so ein nostalgischer Blick zurück ist, früher war alles besser, sondern es ist wirklich, dass du dir da schon Sorgen machst um die Zukunft des Sports.
Ja, ganz klar. Und ich bin nach wie vor, ich fahre auch nach wie vor noch ein Biobike ab und zu. Aber ich liebe E-Bikes und ich war einer der ersten, der auf die E-Bike-Schiene gestiegen ist. Ich habe 2010 oder so habe ich mein erstes E-Bike gebaut. Noch weit bevor der Boom in Europa sogar losging, habe ich eine Bionics-Hinterradnarbe bei mir in mein GT Force gebaut damals. Und bin sogar schon 97 habe ich meine erste E-Bike-Tour gemacht oder meine Rundfahrt mal. Da gab es eins der allerersten E-Bikes, so ein 100, nee, weiß nicht, ob es 100 Kilo waren, aber das war irgendwie ein 50-Kilo-Teil oder so. 60-Kilo-Bike war das. Da bin ich damals mit einer Runde mit George Bush gefahren, als sie dem das Bike gezeigt haben,
Oh.
97. Und da kam diese, und da hat auch da. Wegen diesen schweren Bike mit den Asset-Batterien ums Jahr 2000 rum und davor, deswegen kam die 750-Watt-Regel in Amerika auf, weil die Bikes waren so schwer, du brauchtest 750 Watt. Von daher steht diese Regel noch. Und
Ah, verstehe.
jetzt geht da alles drum rum. Und wie gesagt, ich weiß, da gibt es einige Leute, die vielleicht zuhören, die haben ein Cargo-Bike und so weiter. Ja, für die muss auch eine Lösung gefunden werden, weil ich weiß, die brauchen mehr wie 750 Watt Max Peak Power. Und da muss man eben diese Klassen klar unterscheiden voneinander. Aber ein Cargo Bike, das fährt ja normalerweise auch nicht auf dem Mountainbike Trail. Von daher gesehen ist das kein Problem.
Nee,
Da
ganz
muss
selten.
nur, die Sprache muss definiert werden. Weißt du, die Eskimos haben über 50 Wörter für das Wort Schnee. Und bei uns ist immer alles Wir haben ein Wort, Bike ist Bike, Flow ist Flow, Fun ist Fun, E-Bike ist E-Bike, aber nein, es gibt verschiedene Arten von Fun und verschiedene Arten von Bikes und deswegen müssen wir einfach unsere Sprache ein bisschen definieren, glaube ich.
Ja, absolut. Hast du recht. Du warst gerade bei George Bush. Konnte der Radfahren?
Ja,
Ja?
dann haben wir tatsächlich das Bike in einem, es war nur ein Hotelraum, so ein großes Conference
Okay.
Room. Aber der hat eine Runde gedreht mit dem Bike und ich bin hinterhergefahren auf dem Hinterrad. Aber der hat dann gleich sogar gesagt, oh, sind die in Amerika gemacht? Gut, dann brauche ich zwei für Barbara, my wife Barbara. Und oh, dann brauche ich nochmal zwei für den Secret Service, dass die
Ja,
hinterherkommen. Aber
genau.
das war damals, aber das war die ganz frühen Zeiten. Aber wie gesagt, ich bin schon lange ein Fan von E-Bikes und ich sehe da den Wert, aber
Absolut.
ja.
Ist ja auch das, wovon die Industrie gerade lebt, vom Verkauf von E-Bikes, weil alles andere geht
Ja.
nicht mehr, ne? Außer vielleicht Gravel ist ja auch ein dickes Thema. Fährst du Gravelbike auch?
Ich fahre ein bisschen Gravel, aber eigentlich eher so Gravel auf der Straße, muss ich sagen. Für mich ist das Gravel-Bike mein Rennrad.
Ja.
Gehe ab und zu ins Gelände, aber also so diese Hopplerei da, so wie in den 90er Jahren mit Mountainbike, das brauche ich nicht mehr. Da fahre ich lieber bequemer mit Mountainbike im Gelände. Aber
Ja.
ja.
Du warst jetzt fast 40 Jahre, glaube ich, bei GT unter Vertrag. Du hast eben GT angesprochen.
Ja.
Denen geht es ja auch nicht gut. Ich glaube, die sind fertig, oder?
Ja, GT ist leider, das ging einem Ende zu. Die haben eine Pause eingelegt. Die haben das
Genau.
voll runtergefahren. Der Marke ging es auch gar nicht so schlimm. Das hatte andere Gründe, mit der Muttergesellschaft. Aber auf jeden Fall, GT ist praktisch, auf Eis gelegt, auf gut Deutsch. Und ich weiß auch nicht, wie schnell das da und ob die wieder zurückkommen. Und ich musste mir jetzt da auch nach 38 Jahren musste ich mir jetzt auch überlegen, wie es weitergeht und habe dann letztes Jahr, als die News rauskamen, habe ich dann erstmal langsam genommen, habe mal abgewartet, was passiert und habe dann wusste auf jeden Fall, ich werde mit Bosch als Ambassador weiterarbeiten und habe jetzt auch einen neuen Fahrradfirma gefunden. Das darf ich dir aber im Moment noch nicht erzählen. Ich bin zwar
Ah.
fast bereit, aber in ein paar Tagen oder ein paar Wochen werde ich es wahrscheinlich dann verkünden.
Hans, bei unserem Podcast hört keine Sau zu, kannst du ruhig sagen. Na gut, okay. Es hat mich super gefreut, dass du Zeit gefunden hast, mit mir über dieses Thema zu plaudern.
Ja.
Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bist du wieder am Gardasee am Start?
Ja, Lago komme ich auch unter anderem und bin dann öfters in Europa diesen Sommer. Plan auch vielleicht ein Videoprojekt in Österreich und
Cool.
also, ja.
Hast du noch eine Base in Deutschland oder bist du dann immer Freestyle irgendwo unterwegs?
Meine Frau ist Engländerin. Wir haben ein zweites Zuhause in England und da bin ich dann immer so meine Base England und bin dann aber oft in Europa unterwegs. Komme zum Beispiel auch vor dem Gardasee, gehe ich noch nach Umbrien. Meine Schwester hat ja ein Bike-Hotel und gibt es eine Hans-Ray Riding Week. Da
Cool.
sind sogar noch ein, zwei Plätze frei. Wenn da einer interessiert ist, dann gehen wir bei Alps Tours auf die Website
Cool,
und
ja.
schau dir das an. Das ist also noch so ein Last-Minute-Ding. Sind, glaube ich, auch nur drei, vier Plätze frei noch, aber da bin ich die Woche vor dem Gardasee dort und dann anschließend Gardasee und dann immer wieder so hin und her.
Ja, ich bin sicher, wir laufen uns über den Weg und dann
Ja.
freue ich mich, wenn wir dann zusammen ein Bier trinken.
Okay, freut mich
Hans,
auch,
halt die Ohren
Dennis.
steif
Ja.
und bis die Tage.
Ja, cool, ciao, happy
Ciao.
trails.
Jo, tschüss.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.